Manche Christen kennen den Glauben an Jesus vor allem als eine Lehre, Vergebung, Gnade, Rechtfertigung. Andere spüren, dass hinter den vertrauten Formulierungen mehr steckt, eine lebendige Wirklichkeit, die das ganze Leben durchdringen will. Der Apostel Paulus beschreibt sich in 2. Korinther nicht nur als Lehrer von Wahrheiten, sondern als jemand, in dessen Leben Christus selbst sichtbar wird und der diesen Christus wie in ein Herz hineinschreibt. Wo das geschieht, bleibt nicht nur richtige Lehre zurück, sondern ein unauslöschlicher Eindruck des lebendigen Herrn. Von der Haut der Lehre zum Fleisch des Lebens. Es ist möglich, eine sehr klare Lehre der Rechtfertigung zu vertreten und doch innerlich hungrig zu bleiben. Der Mensch wird vor Gott gerecht gesprochen, aber sein Inneres bleibt trocken, misstrauisch, leicht verletzbar. Paulus denkt anders. Wenn er in Römer 5 von der Rechtfertigung redet, ist ihr Ziel der Durchgang in ein neues Leben, wie es nun durch die Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch die Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Rechtfertigung des Lebens meint mehr als einen Freispruch. Sie öffnet einen Raum, in dem das Leben Christi selbst wirkt, nährt, ordnet, tröstet und korrigiert. Die Lehre ist wie die Haut, die das Huhn schützt, aber genährt werden wir durch das Fleisch, durch das wirkliche Erleben dieses Lebens. Bleibt Rechtfertigung nur Gedanke, wird sie zur dünnen Hülle, unter der das alte Selbst sich weiter durchsetzt. Nach Römer und Galater muss die Rechtfertigung aus Glauben ein Ergebnis haben. Diese Briefe zeigen, dass die Rechtfertigung aus Glauben auf das Leben hin geschieht. Das bedeutet, dass die Rechtfertigung im Hinblick auf das Leben erfolgt. Sie sollte nicht für sich allein stehen, sondern im Leben münden. Ein leuchtendes Bild dafür findet sich im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der Heimkehrer in sich geht, bekennt und umkehrt, wird er vom Vater bekleidet und an den Tisch geführt. Zuerst das Gewand, ein Hinweis auf Christus als unsere Gerechtigkeit, aber damit endet die Szene nicht. Der Vater befiehlt und bringt das gemästete Kalb, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Nicht nur Zurechtstellung, sondern mal, nicht nur Bedeckung, sondern innere Stärkung. Die verspielten Jahre, die Scham, der Verlust, all das wird nicht mit einem bloßen Schwamm drüber erledigt, sondern indem der Sohn Anteil an der Fülle des Hauses und an der Freude des Vaters bekommt. So macht der lebengebende Geist die vollbrachte Erlösung zu Nahrung. Christus bleibt nicht außen, als fremdes Kleid über einem alten Herzen, sondern wird als Gegenwart, als Friede, als neues Wollen in uns wirksam. Wo dieser Übergang geschieht, verwandelt sich unser Gottesbild. Gott erscheint nicht mehr nur als Richter, der unsere Akte ordnungsgemäß abgeheftet hat, sondern als Vater, der Gemeinschaft sucht und satt macht. Das gibt dem Glaubensleben eine andere Farbe, weg von der ängstlichen Selbstkontrolle hin zu einem Vertrauen, das sich nähernd erfährt. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Aus der Distanz der bloßen Lehre wird die Nähe einer Beziehung, in der man sich von Christus durchdringen lässt, in den vielen kleinen Entscheidungen des Alltags, im Umgang mit Schuld, im Blick auf die eigene Schwachheit. Je tiefer dieser Lebensstrom in uns Raum gewinnt, desto mehr verliert der alte Hunger nach Selbstrechtfertigung seine Macht. Rechtfertigung wird dann nicht entwertet, sondern erfüllt, sie bleibt Fundament, aber das Haus darauf ist ein bewohntes, warmes Zuhause. In diesem Zuhause lernen wir, aus Christus heraus zu leben und entdecken, dass die eigentliche Nahrung nicht unsere Korrektheit ist, sondern seine Gegenwart. Wie es nun durch die Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch die Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Und bringt das gemästete Kalb, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Wo das Evangelium von einer korrekten Lehre zur erfahrenen Nahrung wird, verliert der Glaube seine Schwere und gewinnt Tiefe. Die Seele muss sich nicht ständig selbst vermessen, weil sie von einem anderen getragen und gestärkt wird. In der Begegnung mit dem Vater, der nicht nur bekleidet, sondern auch speist, wächst stille Zuversicht, meine Gerechtigkeit vor Gott ist gewiss, und zugleich darf mein Inneres Tag für Tag erneuert werden. So kann der Weg des Glaubens zu einem Raum werden, in dem Christus mehr und mehr den Ton angibt, nicht durch Druck von außen, sondern durch das sanfte Gewicht seines Lebens in uns. Christus als Alphabet, der Geist als göttlicher Schreiber. Wenn Paulus die Gläubigen in Korinth Briefe Christi nennt, greift er zu einem ungewöhnlich zarten Bild. Er schreibt, da ihr offenbar werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, der durch unseren Dienst ausgefertigt ist, hineingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in Tafeln fleischerner Herzen. Ein Brief hat einen Absender, einen Adressaten und einen Inhalt. Der Absender ist Christus selbst, der Adressat sind Menschen, oft sehr konkrete, nahe Menschen, und der Inhalt ist nichts anderes als Christus in seinen vielen Gestalten. Um dieses Bild auszuleuchten, verbindet die Schrift es mit einem anderen. In der Offenbarung nennt sich der Herr das Alpha und das Omega, der ist und der war und der kommt. Alpha und Omega sind der erste und der letzte Buchstabe des Alphabets. Dazwischen liegt das ganze Spektrum der Buchstaben, aus denen jedes Wort, jeder Satz, jede Geschichte gebildet wird. Paulus war durch Christus befähigt, diese lebendigen Briefe zu schreiben, wobei Christus selbst das geistliche Alphabet ist. Das Buch der Offenbarung sagt klar, dass Christus das Alpha, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets, und auch das Omega, der letzte Buchstabe, ist. Gewiss ist Christus auch alle Buchstaben zwischen Alpha und Omega. Ganz gleich, wie lang eine Abhandlung sein mag, sie wird mit Wörtern geschrieben, die aus den Buchstaben des Alphabets bestehen. Christus als Alpha und Omega ist nicht nur Anfang und Ende in einem abstrakten Sinn. Er ist das geistliche Alphabet, aus dem Gott jedes Wort seines Redens zu uns und in uns zusammensetzt. Alles, was wirklich von Gott stammt, Trost, Ermahnung, Offenbarung, Korrektur, Hoffnung, ist aus Christus buchstabiert. Paulus wusste, dass er aus sich selbst diese Sprache nicht formulieren konnte. Darum sagt er, nicht dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Der Apostel war nicht der geniale Autor, sondern der bereitgestellte Schreiber, der Geist des lebendigen Gottes war die Hand und Christus selbst der Vorrat der Buchstaben. Wenn Paulus diente, sprach er nicht nur über Christus, sondern aus Christus. Und während seine Worte erklangen, schrieb der Geist im Verborgenen Christus selbst in die Herzen der Hörenden ein. Diese Sicht verändert den Blick auf jeden echten Dienst. Es geht nicht zuerst um sprachliche Brillanz oder um beeindruckende Gedanken, sondern darum, wie viel Christus als Alphabet verfügbar ist und wie frei der Geist schreiben kann. Wo der neue Bund wirksam ist, dort bleiben Menschen nach einer Begegnung nicht nur besser informiert, sondern innerlich anders gestimmt. Etwas von Christus ist lesbar geworden, vielleicht in einem neu erwachten Durst nach Gott, in einem stillen Frieden mitten in Unklarheit, in einer zuvor unbekannten Zartheit gegenüber Schwachen. Solche innerlich geschriebenen Worte kann keine äußere Macht ausradieren. Der Buchstabe von außen kann ermüden oder verurteilen, der Geist hingegen weckt Leben, weil er Christus selbst als Inhalt trägt. Darin liegt eine leise, aber tiefgreifende Ermutigung, wo auch immer der Geist Raum findet, schreibt er weiter, an uns und durch uns, bis der Brief, den Gott mit unserem Leben verfassen will, deutlich und lesbar wird. Mehr noch, der Christus, aus dem Gott jedes Wort seines Redens zusammensetzt, ist überreich. Wie ein Alphabet, das unzählige Texte ermöglicht, lässt sich Christus in immer neuen Kombinationen lesen, heute als Geduld, morgen als heilsame Grenze, übermorgen als Freude mitten im Mangel. Wer mit diesem Christus lebt, entdeckt, dass selbst bekannte Wahrheiten neu klingen, weil der Geist sie frisch in die eigene Geschichte hineinschreibt. So bleibt das Evangelium nicht ein einmaliger Bescheid über unsere Schuld, sondern eine fortlaufende, liebevoll geführte Korrespondenz Gottes mit unserem Herzen. In diesem Bewusstsein verliert auch unser eigener Dienst an Starre. Die Verantwortung lastet nicht als Druck, alles richtig sagen zu müssen, sondern als stille Einladung, verfügbar zu sein. Christus stellt die Buchstaben, der Geist führt die Hand, Gott selbst trägt die Adresse ein. Und mitten in dieser göttlichen Schreibbewegung wächst Zuversicht, der begonnen hat, diesen Brief zu verfassen, wird ihn auch vollenden. Da ihr offenbar werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, der durch unseren Dienst ausgefertigt ist, hineingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in Tafeln fleischerner Herzen. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Wer Christus als Alphabet und den Geist als Schreiber erkennt, darf das Gewicht von den eigenen Fähigkeiten auf die Treue Gottes verlagern. Dienst wird dann weniger ein Produzieren von Inhalten und mehr ein Offenstehen für den, der schreiben will. Im Vertrauen auf den, der uns auch tauglich gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes, kann selbst unscheinbares Reden und Tun zum Träger lebendiger Worte werden. In dieser Haltung wächst stille Freude, Gott schreibt, und es ist seine Absicht, durch einfache Menschen einen Brief zu formen, in dem Christus für andere lesbar wird. Lebendige Briefe, die gelesen werden können. Paulus erinnert die Korinther daran, dass sie nicht nur Lehre empfangen haben, sondern selbst zur Botschaft geworden sind. Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen, da ihr offenbar werdet, dass ihr ein Brief Christi seid. Ein Brief, der gelesen werden kann, liegt nicht verschlossen in einer Schublade. Er wird geöffnet, angeschaut, manchmal beiseite gelegt, später wieder hervorgeholt. So ist es mit einem Leben, in das Christus eingeschrieben ist, Menschen um uns herum lesen uns, oft ohne Worte. Sie beobachten, wie wir mit Enttäuschung umgehen, wie wir reagieren, wenn wir missverstanden werden, wie wir handeln, wenn keiner zuschaut. Nicht der glänzende Auftritt überzeugt, sondern das, was sich im Alltag wiederholt. Einerseits sollten wir danach trachten, Christus in andere hineinzuschreiben, andererseits sind wir lebendige Briefe Christi, lebendige Episteln, und andere können den Christus lesen, der in uns eingeprägt ist. Viele können sich an einzelne Predigtpunkte kaum erinnern, aber sie vergessen die Begegnung mit einem Menschen nicht, in dem sie etwas von Christus gesehen haben. Vielleicht war es eine stille, aber treue Zuwendung, ein Wort der Wahrheit, das nicht hart war, oder die Art, wie jemand in der Krise nicht zerbricht, sondern sich an Gott festhält. Solche Eindrücke prägt der Geist tief ein. Darin liegt eine besondere Schönheit, der Brief, der wir sind, wird nicht nur von den frommen Lesern wahrgenommen. Kinder lesen ihn, oft schärfer als Erwachsene, Kollegen lesen ihn, manchmal skeptisch, manchmal sehnsüchtig, Freunde, die mit Glauben wenig anfangen können, lesen ihn, wenn sie erleben, dass bei uns Fehler benannt werden dürfen und Vergebung wirklich geschieht. Der Christus, der uns eingeschrieben ist, wird in Gesten, Entscheidungen, Prioritäten sichtbar. Die Schrift, die der Geist in unsere Herzen eingraviert, ist nicht auslöschbar im Sinne einer vollständigen Tilgung. Sie kann überdeckt, verdeckt, zugestaubt werden, aber sie bleibt. Der verlorene Sohn, der weit weglief, trug doch eine Erinnerung an das Haus des Vaters in sich. Es heißt, als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. In der Fremde beginnt er, innerlich zu lesen, was einst in ihn hineingeschrieben wurde, die Güte des Vaters, die Fülle des Hauses. So arbeitet der Geist mit den Spuren, die Christus in einem Menschen hinterlassen hat. Auch wer sich zeitweise verhärtet oder entfernt, bleibt für den Geist erreichbar, weil dieser Geist der Geist des lebendigen Gottes ist, der nicht müde wird, zu erinnern und zu locken. Das macht nüchtern und tröstlich zugleich. Nüchtern, weil unser Leben nicht neutral ist, es erzählt etwas über uns selbst, aber vor allem über den Christus, der in uns Raum hat oder nicht. Tröstlich, weil der Geist nicht auf perfekte Briefe angewiesen ist. Er vermag selbst durch brüchige, unvollständige Sätze hindurch Christus sichtbar zu machen. Jede kleine Spur von Treue, jede unscheinbare Entscheidung zum Guten, jede ehrlich ausgesprochene Bitte um Vergebung wird Teil des Textes, den andere an uns ablesen. So werden Christen zu lebendigen Briefen, in denen Christus lesbar ist, nicht als makellose Heldengeschichte, sondern als Geschichte eines Gottes, der sich mit schwachen Menschen verbindet und in ihnen Zeile um Zeile seine Gnade einschreibt. Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen, da ihr offenbar werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, der durch unseren Dienst ausgefertigt ist, hineingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in Tafeln fleischerner Herzen. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Die Vorstellung, ein lebendiger Brief Christi zu sein, nimmt dem Alltag seine Zufälligkeit. Situationen, die klein und unbedeutend erscheinen, werden zu Zeilen, in denen Christus geschrieben und gelesen werden kann. Darin liegt eine sanfte Ermutigung, kein Tag ist vergeblich, wenn der Geist Raum findet, etwas von Christus einzutragen. Und kein Mensch ist abgeschrieben, solange diese Schrift, mag sie auch verschattet sein, noch im Herzen steht. So kann das Leben, bei aller Unvollkommenheit, in stiller Dankbarkeit geführt werden, Gott hält den Faden, und der Brief, den er schreibt, wird am Ende seine Handschrift deutlich tragen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.